Click and Rush Episode 37. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok und Blue Sky. Hab die Reihenfolge verändert. Hoffentlich ist es aufgefallen.
Du bist so clever. Das ist ja unglaublich. Die Leute werden sehr begeistert sein. Ich bin @JoachimHebel und ich bin auf denselben Plattformen aktiv. Genau, ja.
So sieht's aus. Okay, gut. Heute mal weniger gebunden. Auch nett. Wenn ihr jetzt reinhört, dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon vorher reingehört haben. Das wird der Fragen-Podcast Q&A Teil 2, weil wir, wie erwartet, nicht ganz fertig geworden sind in Part 1. Das heißt, vielleicht ist es durchaus sinnvoll, erst in Part 1 reinzuhören. Wenn ihr aber nur wegen den Themen hier seid, die wir heute verhandeln, dann ist auch das in Ordnung. Wir werden über Tottenham sprechen, wir werden über Arsenal sprechen, wir werden ein bisschen allgemein über Fußball zu sprechen haben, ein bisschen persönlich ebenfalls. Aber wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, was, kein Florian Wirtz, erste Folge. Wenn ihr hören wollt, wie grandios David Beckham ist, erste Folge. Ziemlich sicher auch in dieser, ich sag's wie es ist, aber dann lege ich euch die erste Q&A-Folge ans Herz. Und wir haben noch eine Folge als Idee. Da sprechen wir gerade mit jemandem, der in der Bundesliga arbeitet, der aber hier viel hört und der viel schaut im englischen Fußball, der von sich aus gesagt hätte, er hätte Bock drauf. Vielleicht ist auch das eine Möglichkeit, dass wir das noch entweder zusammen machen oder ich mit ihm, je nachdem müssen wir mal schauen, wenn wir das noch hinbekommen. Das haben wir zumindest mal grob angedacht für den Hinterkopf und dann wird es irgendwann Juli und dann machen wir irgendwann mal Pause. Und dann pausiert womöglich auch der Presenter der heutigen Episode manscaped.com, denn unsere Verträge laufen aus Ende Juni, dann wird Manscaped gnadenlos auf die Zahlen schauen und sagen, ja, hat sich das gelohnt oder hat sich das nicht gelohnt, haben die Leute, die hier zuhören, fleißig gekauft oder auch nicht oder gehen die uns auf den Zeiger oder gehen uns die Podcaster auf den Zeiger, keine Ahnung. Wenn ihr wollt, dass diese Episoden aus unseren Badezimmern weitergehen, dann holt euch gerne etwas von manscaped.com. Wir sagen es, seitdem wir jetzt das ganze Jahr, glaube ich, eigentlich von denen glücklicherweise gesponsert werden. Die Produkte sind gut und das sagen wir nicht einfach nur so. Wir haben auch deshalb ja mit Manscaped gesprochen, weil wir überzeugt waren von den Produkten und das bin ich auch immer noch tatsächlich, also viel, viel in Nutzung. Du auch. Daher, glaube ich, gibt es eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für diverseste Dinge. Könnt euch aussuchen, was auch immer ihr wollt, je nachdem, wo ihr ran müsst. Es gibt inzwischen ein paar Deals, ein paar Kits. Gibt sowas wie zum Beispiel das Here and There Bundle, das ich ganz cool finde. Da ist zum Beispiel drin der Chairman und der Handyman. Also ist was, was ihr sowohl stationär habt, aber dann für ein potenzielles Reisen und die Sommerurlaube stehen ja hoffentlich bei euch dann auch an. Da habt ihr einen Handyman mit dabei, der ist sehr, sehr klein, der ist wunderbar zu transportieren. Da könnt ihr euch immer jeweils das Gesicht frei machen, falls ihr irgendwann mal zu dem Moment eures Lebens eingeladen werden würdet und vernünftig ausseht, dann habt ihr auch das mit dabei. Ist eine super Sache und ihr kriegt ja zu dem schon gebundelten Preis noch obendrauf -15%, die ihr über den Code Klick bekommt. Bei uns einfach nur eingeben und dann habt ihr sowieso Free Shipping mit dabei. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr müsst nichts kaufen, was ihr nicht ausprobiert, sondern ihr könnt euch anschauen, ist es was, was die Jungs uns da die ganze Zeit erzählen, ist es nichts. Wenn es was ist, behalten. Wenn nicht, bitte auch. Aber ihr könnt es auch zurückschicken.
Ja, also ich da, was ich noch hinzufügen möchte, ist, weil ich habe es beim letzten Mal vergessen, der Nasenhaarschneider ist überragend. Jetzt werdet ihr denken, oh mein Gott, aber es ist wirklich so, ich brauche den sehr, sehr häufig, dann wisst ihr, was los ist, warum ich oftmals den falschen Riecher habe. Aber das muss ich wirklich sagen, der ist herausragend, der ist mindestens einmal in der Woche aktiv und im Gebrauch und ich bin sehr begeistert. Und natürlich der Rest sowieso, aber das ist noch was, was glaube ich, was Uli nicht hat. Deswegen, da bin ich wirklich großer Fan. Ich hatte davor schon einen von anderen Firma, ich sage jetzt den Namen nicht. Und der war nicht so toll. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, den bekommen zu haben, weil der ist wirklich überragend.
Okay, gut. Dann machen wir das so, wie es ist und würde ich sagen, gehen weiter in dem, was wir haben. Ich fange mal an mit einem Thema, das wir relativ schnell dann abgehandelt haben, weil es die einzige Frage dazu ist. Kepa, ja, was müsste passieren, damit West Ham wieder auf Kurs kommt? Punktuelle Veränderungen oder radikaler Umbruch in allen Ebenen? Falls ihr es nicht gehört habt, dann hört euch die Folge mit Tim Steiten an. Ich glaube, der kommt, ohne dass er es so klar benennt, ziemlich gut raus, warum gewisse Dinge sich da nicht ändern können. Besitzer. Und wenn das nicht passiert, ist ein radikaler Umbruch eh nicht denkbar. Das bedeutet, die müssen, glaube ich, einfach heiter weitermachen. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass das dazu führt, dass es zum totalen Umbruch kommen könnte, also dass auch die Leistungen wieder sehr viel besser werden, sondern ich fürchte, die sind auf eine Weise determiniert, solange da der Besitzer zu viel mitspricht und wieder sich zu viel einmischt. Das ist jetzt in absoluter Kurzzusammenfassung, was uns Tim Steiten in mehr als eine Viertelstunde erzählt hat.
Ja, also da liegt eine Menge im Argen, aber ihr werdet sehen, es wird alles wieder ein bisschen konservativer, es wird alles ein bisschen englischer werden. Damit hatten sie wahrscheinlich auch am meisten Erfolg und genau da muss es auch wieder hingehen. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich mir von Graham Potter schon mehr erwartet habe, als dann letztendlich rausgekommen ist. Ich war sehr enttäuscht davon, ehrlich gesagt, von der Phase unter Potter. Es gab 2-3 Spiele, da habe ich gedacht, okay, er kann wenigstens so, ich sag mal, 1-0 Siegspiele rausholen, aber am Ende konnte er nicht mal mehr das. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da abgeht. Plus, ihr habt es ja auch gemerkt, dass ein paar Spieler auch weg wollen. Also da ist gerade ein bisschen was am Erodieren. Und ich glaube, dass das ein Umbruch werden wird in den nächsten Jahren. Also da wird sich eine Menge verändern.
Hoffentlich aus Ihrer Sicht, denn ich glaube, so ist es jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig sinnvoll, weiterzumachen. Dann würde ich sagen, widmen wir uns einem Schwerpunktthema. Denn wir wollen jetzt auch nicht allzu lange euch und eure Geduld testen, sondern gehen wir zu dem Thema, das euch rein, was die Fragenhäufigkeit betrifft, am meisten interessiert hat. Und da müssen wir jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal dann abwaschen. Im Wesentlichen wolltet ihr alle wissen, was halten wir von der Trainerentscheidung? Nico Scherbart bringt Thomas Frank die Spurs unter die Top 4 nächste Saison. Nico STG6 wollte auch wissen, Meinung zu Thomas Frank und Tottenham. Auch Hornisti hat gesagt, der wollte eher Top 6 und dann auch später die Auswirkungen für Brentford, ob das dann vielleicht dazu führt, dass die zum Abstiegskandidaten werden, aber um die Brentford-Perspektive würde ich sagen, kümmern wir uns gleich noch. Also erstmal vielleicht die grundsätzliche Meinung und die Erfolgsaussichten von Thomas Frank zu Tottenham.
Also Hut ab Tottenham Hotspur, dass sie ihn bekommen haben, das muss man wirklich mal sagen, dass sie den bekommen haben, ist herausragend. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, dass er es wirklich macht. Ich dachte, der würde wirklich nochmal sagen, ich warte nochmal ein Jahr und gehe irgendwo anders hin. Aber es ist herausragend, dass sie ihn bekommen haben. Es ist genau das, was sie brauchen. Ich bin gespannt, wie er es umsetzen kann, weil er ja schon einen technischen Ansatz hat, einen sehr wissenschaftlichen Ansatz hat, einen sehr datenbasierten Ansatz hat, ob er das bei Tottenham so durchkriegt, also es ist ja schon immer was anderes, ob du in Brentford einfach der Herr der Dinge bist oder ob das in Tottenham sein musst oder sein willst und ob die das auch durchgehen lassen wollen, weil es ist einfach ein großer Verein, der auch seine Systeme hat. Ich bin sehr gespannt, bin auch wirklich sehr gespannt, weil er ja auch, also er hat ja einen großen Staff und man hört schon auch immer wieder, dass er Leute um sich rum hat, die ihm da helfen, sage ich jetzt mal. Und ob das alles so weiterhin funktioniert, ob das einfach 1-1 umsetzbar ist auf Tottenham. Trotzdem finde ich es die absolut richtige Herangehensweise, diesen Mann zu holen. Vor allem, weil man, das ist ja sehr, sehr häufig so im Fußball, nehmt einfach mal ein paar Trainerwechsel und schaut euch an, wieso, weshalb, warum, was ist denn passiert. Sehr, sehr häufig wählt man einfach genau das Gegenteil von dem, was man hatte. Und du hattest jetzt einen knorrigen, etwas älteren Herrn, der ein bisschen eingestaubt war am Ende, und du hast jetzt jemanden mit Thomas Frank, der durchaus sehr, sehr, und natürlich auch einen sehr sturen Trainer. Jetzt hast du jemanden, der sehr, sehr flexibel ist, der ein absoluter offener Arme Mensch ist, der ein Sympathieträger ist, einer, der grinst, einer, der sehr eloquent ist, sehr, sehr fröhlich, freundlich. Auch da erkennst du immer wieder Muster, also we have to be brave, sagt er eigentlich jede Woche. Das ist eigentlich immer dasselbe, brave and cool, ist eigentlich immer dasselbe, was er sagt, aber einer, der wirklich immer absoluter Sympathieträger ist, und deswegen ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach herausragend ist, diesen Trainer dort zu sehen. Ich bin gespannt, was Brentford macht, aber ich bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat, ehrlich gesagt, und ich will es unbedingt sehen. Jetzt zur Antwort, ich denke, Top 4 ist zu früh, Top 6 werden wir sehen. Ich finde, der Kader ist nicht so schlecht, wie er gemacht worden ist. Da ist eine Menge drin. Mit Verbesserungen kann es richtig gut werden. Da waren einfach wirklich sehr, sehr viele Verletzte. Aber wenn man sich den Kader mal ansieht, wenn die alle da sind, ist das schon richtig gut. Ja, wir hatten es ja vor der Saison. Es gibt 2-3 Punkte, die muss man verbessern. Aber es gibt auch zwei, drei Spieler, bei denen man sagt, die könnten zur Elite der Liga gehören. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es nächste Saison aussieht. Und bin wirklich, das ist eins der Projekte, die mich am meisten jetzt interessieren, wie es da weitergeht. Und eins, das ich mit am meisten Interesse verfolgen werde, weil ich Thomas Frank, wir hatten das schon mal, wir haben ihn einmal privat getroffen. Wir haben ihn auf der Pressekonferenz danach noch getroffen. Es ist einfach wirklich ein sehr, sehr freundlicher, netter Mensch. Das muss man einfach sagen. Cooler Typ. Ich mag den einfach und ich mag seine Ideen und bin gespannt, ob er es mit seinem Trainerteam umsetzen kann und wie das funktionieren wird. Ihr wisst, Tottenham, oder weißt du, hatten wir gerade bei Manchester United vorher, es wird da einfach ein bisschen mehr gerieben, rechts und links, also du kommst durch die Wand nicht so leicht durch oder durch die Tür nicht so leicht durch, sondern du reibst ein bisschen. Das wird ein bisschen schwieriger werden, aber ich traue es ihm zu.
Ich auch, freue mich richtig auf die ganze Sache, weil ich glaube, dass selbst der Kader, so wie du sagst, der kann da was rausholen mit seiner Art und Weise, wie er ist. Ich traue ihm, ich wollte es auch jetzt jahrelang sehen, wie er sich schlägt auf einem höheren Niveau. Daher glaube ich, dass da was kommt. Gamma hat auch noch zum Beispiel geschrieben, was haltet ihr davon? Also geht entgegengesetzt zu Ainge ist Thomas Frank ja eher defensiv eingestellt. Das glaube ich nicht, das würde ich auch so nicht sagen, sondern es ist eher ein umschaltbasierter Fußball. Das liegt aber, meine ich, eher an der Ausgangslage, die er hatte. Und er hat er nie so ein offensives Potenzial gehabt, wie er jetzt bei Tottenham hat, oder das Potenzial zu haben. Das heißt, wir werden auch bei Thomas Frank eine Weiterentwicklung feststellen müssen. Ich traue ihm das jederzeit zu. Ich wollte es auch immer sehen. Ich glaube, dass das jemand ist, der vor allen Dingen, was die kommunikativen, organisatorischen Fähigkeiten ist, einer der allerbesten ist. Der in der Branche rumläuft. Auch das ist, glaube ich, nicht verkehrt, dass das bei Tottenham jetzt angebracht ist. Daher bin ich alles in allem super positiv, möchte eigentlich fast gratulieren. Das ist wahrscheinlich auch die bestmögliche Wahl, die man so hat. Man hat sie früh hinbekommen, man hat sie jetzt relativ elegant, würde ich auch sagen, hinbekommen. Also sowohl die Entlassung von Ainge trotz Europapokalsieg als auch die Verpflichtung von Thomas Frank. Also ich bin ehrlicherweise fast ausnahmslos positiv eingestellt der ganzen Sache gegenüber.
Ja, und defensiv, also ich meine, der galt lange Zeit als dämlich offensiv, ja. Also ich übertreibe jetzt mal, aber es hieß sehr, sehr häufig, ja, der rennt ja nur, das ist ja nur Offensive und der will ja nur nach vorne und nur Chaos und nur und so weiter. Das ist im letzten Jahr, das stimmt, defensiver geworden, weil er einfach die Verteidigungslinie ein bisschen tiefer gestellt hat. Einfach nur, weil sie gewusst haben, sie schießen 70, keine Ahnung, 65 und kassieren aber auch 65. Und das geht einfach nicht. Und deswegen hat er zurückgestellt und das hat dann den Erfolg gebracht. Das war einfach eher Anpassung. Also wenn ihr euch die Jahre verfolgt, zum Beispiel auch noch in unteren Klassen und so weiter und so fort, das Aufstiegsjahr und so weiter und so fort, da hatte das nichts mit Defensive zu tun, sondern er hat einfach an die Liga angepasst. Und das ist eine große Stärke. Und selbst das eben, also ich glaube, der wird sehr, sehr viel flexibler sein, als Ainge Postecoglou das jemals war, weil Ainge einfach nur ein System hat und das lässt er spielen. Und das, glaube ich, wird es bei Frank so nicht geben. Plus, das, glaube ich, wird sogar ein bisschen mehr rumpeln und nicht mehr nur Ball sein, sondern auch gegen den Ball mehr, also wirklich weit mehr. Und da bin ich wirklich gespannt. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Und nochmal, das ist ist die absolute, für mich absolute Traumbesetzung bei Tottenham. Ich hätte niemals gedacht, dass sie den loseisen können. Ich hätte niemals gedacht, dass er sagt, ich gehe von Brentford weg für Tottenham. Nicht, weil Tottenham so schlecht ist, aber es ist ein Risiko drin. Sondern ich hätte wirklich gedacht, der nimmt so ein Sure-Shot-Team, wo er vielleicht irgendwie alles machen kann, was er will. Und das ist jetzt momentan so nicht der Fall, weil bei Tottenham ja schon auch ein bisschen was da ist. Also du hast jetzt nicht irgendwie endlos Zeug zur Verfügung, aber klar, Champions-League-Team und so. Also ich finde, dass es nicht ein Sure-Shot ist, Tottenham zu machen, weil wir haben ja gesehen, wie viel Risiko drin steckt, haben wir ja bei Ainge jetzt auch gesehen. Aber wenn alles funktioniert und wenn es klickt, dann ist es herausragend und deswegen wirklich, das ist für mich jetzt schon der Trainerwechsel der Saison.
Da, ja, schauen wir mal, bin mal gespannt. Dann
sehen also, wir mal, wie. Ich wollte es sehen, sagen wir es mal so. Das ist ich der, auch, mein Wunschtrainerwechsel. Ja. Genau. Ob das jetzt dann ob es dann am Ende der Beste ist, das weiß ich nicht, aber von dem einfach nur von Trainer Tottenham, also Verein A braucht und Trainer B liefert, ist es der Transfer, den ich am meisten sehen wollte.
Ganz kurz die Perspektive, Martin. Vor Card nehme ich mal an, wie geht es für Brentford ohne Thomas Frank weiter und eventuell ohne Schlüsselspieler wie Mbeumo und so weiter? Ist der Club stabil genug, um weiter im Mittelfeld der Liga zu landen oder droht der Abstiegskampf? Das ist echt eine schwierige Frage, weil ich habe mir die letzten beiden Jahre jeweils ja schon vorstellen können und das ist ja nur nochmal Verdikt, darüber, wie gut Thomas Frank ist. Ich habe mir das schon vorstellen können, dass die mit dem kompletten Kern, der ja eigentlich den Championship-Aufstieg vor Jahren inzwischen schon geschafft hat, dass die irgendwann mal unten reingeraten. Jetzt haben sie den Abgang von Tony relativ problemlos verkraftet. Wird das beim BMO ein weiteres Mal genauso sein? Wer kommt denn dann noch im Zweifel dazu? Wer ist der Manager und macht der das alles genauso gut wie Thomas Frank? Weil ich schon tippe, dass dessen Persönlichkeit viel damit zu tun hat und natürlich auch seine Arbeit, aber in erster Linie seine Persönlichkeit, dass der Verein so dasteht, wie er dasteht. Das heißt, es wird auch nächste Saison, das kann ich jetzt schon mal Spoiler für die Saisonvorschau, je nachdem, was sie noch machen, auch klar, aber ist das ein Club, den es potenziell zerbröseln kann? Das fürchte ich schon, muss ich sagen.
Also, das sehe ich genauso. Es ist auf jeden Fall so, weil du ja nie weißt, wie es funktioniert und funktioniert es gleich und so weiter und so fort. Und du kannst dann auch mal 3-4 Spiele eben verballern, ohne zu wissen und so weiter und so fort. Kann ich mir total vorstellen. Alles richtig. Nur grundsätzlich muss man schon sagen, das ist ja ein Verein, der sehr datenbasiert arbeitet, der gegen den Ball arbeiten wird wieder. Also das war ja die, und da kannst du tendenziell, potenziell schon jemanden finden. Wäre das jetzt ein Verein, der irgendwie eine Spielidee hat, die jetzt irgendwie auf Ball und auf Muster und so basiert ist und vielleicht auch irgendwie so trainerzentriert die Transfers abarbeiten würde, dann würde ich sagen, oh, das wird richtig schwierig. Aber Thomas Frank ist ein Emporkömmling eines Systems und ist nicht das System. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Er ist einfach jemand, der da ausgebildet worden ist, der das natürlich mit geprägt hat, brauchen wir nicht reden, aber das System hat davor schon bestanden. Und das, glaube ich, kann es ihnen leichter machen, nicht leicht, aber leichter, als wenn es jetzt irgendwie so ein Verein wäre, der durch Zufall einen Trainer gefunden hat, der sofort geklickt hat und der jetzt weg ist. Sondern du hast ein sehr, sehr gutes System. Du weißt, welche Spieler du suchst, nämlich Experten auf deiner Position gegen den Ball. Es soll rumpeln, es soll schnell nach vorne gehen. Und da wirst du wieder welche finden. Ob die jetzt dann alle gleich klicken miteinander, ob der Trainer mit den Spielern klickt, ob das alles sofort funktioniert, ob dann, keine Ahnung, Kevin Schade hat auch ein paar Jahre gebraucht, um dann eben zu funktionieren. Was ist, wenn so ein Nachkömmling dann von Mbeumo nicht gleich funktioniert, nicht gleich 20 Tore garantiert? Was ist, wenn Wissau noch geht und so weiter und so fort? Dann ist klar, dann wird alles ein bisschen wackeliger, dann ist das Fundament nicht mehr ganz so stark, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir einen Brighton Light haben, in Anführungszeichen, nämlich du hast eine Infrastruktur, die herausragend ist, die perfekt ist für die Größe des Vereins und du musst jetzt einfach nur in Anführungszeichen die richtigen Personen wieder einsetzen, passende Personen, die nicht zu viel verändern, sondern die more of the same sind und dann kannst du schaffen, aber das heißt nicht, dass es ein Sure Shot ist, aber wie gesagt, ich hätte mehr Angst, also zum Beispiel Leeds war ja wirklich rein auf Bielsa aufgebaut. Du hattest einen Trainer, der hat eine herausragende Idee gehabt, die war für diese Jahre herausragend, die hat keiner erstmal entschlüsseln können, ein paar Jahre, danach war es ja auch vorbei, der war weg und dann hatten sie ein bisschen Probleme. Und das ist ja da jetzt nicht der Fall, sondern du hast ja schon ein System, du musst einfach jetzt einen Trainer finden, der auch Umschaltfußball spielen lässt, der auch auf Spezialisten setzt, der auch auf schnelle Stürmer setzt und so weiter und so fort. Und das kann funktionieren, dass du da einen findest.
Wir verlassen jetzt mal ganz kurz die Thomas Frank-Thematik. Also haben wir so grob die genannt, die gefragt haben. Falls nicht, wir haben es nicht überlesen, aber hoffentlich trotzdem beantwortet, weil im Wesentlichen ging die Frage darum, was wir davon denken und was wir davon halten. Die Überleitung, also wir dürfen jetzt nicht von Tottenham zu Arsenal gehen, das macht man nicht, sondern die Überleitung macht Thomas Kaltenegger, der möchte wissen, wer ist der bessere Fußballer von euch? Der will natürlich nur, dass wir uns streiten hier. Wir kennen dich schon, Thomas.
Ja, natürlich Uli, also das ist ja gar keine Diskussion. Also das ist ja wirklich gar keine Diskussion. Haben wir ja schon öfter mal gehabt, Uli hat A-Jugend-Bundesliga gespielt, ich habe A-Klasse gespielt. So ungefähr, ja, sind gut, die, aber das sind die ist Verhältnisse.
Jetzt, also du hast auch zwischendrin mal einen anderen Sport gemacht, aber...
Ja, ich war jetzt nicht so mega übel, aber ich war jetzt echt nicht schlecht. Und nochmal, ich glaube, Uli wird nicht widersprechen, wenn ich sage, mein Abschluss war sehr, 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 sehr gut. Und das war auch wirklich im ganzen Landkreis bekannt, dass bei Turnieren wir beide, wenn wir zusammenspielen, dass das gut funktioniert, weil Uli findet mich und ich mache die Dinger rein und wir konnten uns aufeinander blind verlassen. Ich war eher ein Spezialist, also gib mir den Ball und ich hau ihn rein. Und zwar wirklich, mein Abschluss war wirklich, glaube ich, also überdurchschnittlich, wenn nicht sogar herausragend. Ich habe mal 13 Spiele am Stück getroffen und so weiter und so fort. 3 Tore im Spiel, 4 Tore im Spiel, bla bla bla. Aber insgesamt, all around, Pound for Pound, ist Uli natürlich 20 Klassen besser gewesen. Das muss man schon sagen. Ich war ein Spezialist, ein reiner Abschlussstürmer und Uli war ein sehr, 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 sehr guter Verteidiger und sehr, sehr guter Fußballer. Also insgesamt war Uli der Bessere und da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Trotzdem, Frage im Landkreis rum, Stürmer gab es wenige, die sachlicher getroffen haben als ich. Aber das ist dann auch auf niedrigerem Niveau gewesen, um Gottes Willen.
Ja, man muss aber sagen, das ist ja irgendwann dann auch mal eine Ausbildungsfrage. Du hast dann, wie gesagt, mal so mit 12 oder 13, glaube ich, aufgehört und hast dich dann eher so mit Basketball beschäftigt. Eine Zeit lang warst da ganz ordentlich unterwegs bis dritte Liga. Und bei mir ist es halt dann weitergegangen sozusagen. Das spielt ja dann auch irgendwann mal eine Rolle, dass du halt alle 2 Tage auf einem guten Niveau zu trainieren hast und so. Sven X möchte wissen, wird es jemals wieder eine Big Four geben oder ist das Zeitalter der klassischen Top-Clubs endgültig vorbei? Also für meine Begriffe gibt es ja schon lange eine Big Six und ich habe das schon öfter gesagt, ich würde sie eigentlich ausweiten auf eine Big Eight, weil ich glaube, dass Aston Villa und Newcastle, was die monetären Möglichkeiten und daher kommt ja eigentlich diese Einordnung erstmal dafür sorgt, dass dem so ist. Wir haben jetzt in der letzten Saison gesehen, dass der Status nicht zwingend dafür verantwortlich sein muss, wie die Teams jeweils ins Ziel gehen, was eine schöne Sache ist. Langfristig betrachtet glaube ich aber, ist unser System, so wie es läuft, eher darauf ausgerichtet, dass die Clubs, die schon viel Geld verdienen und Club-WMs zum Beispiel spielen, eher oben bleiben und die kleineren eher unten bleiben. Also man spricht dann ja häufig vielleicht auch ein bisschen zu krass von einer Schere, sodass ich glaube, also so einen richtigen Machtwechsel, da müsste schon ein Verein aber sehr gut arbeiten, dass sie reinkommen ins Gefälle, aber niemals ablösen. Also United versucht es ja hart seit Jahren, dass sie ihren Status des Top-Clubs in England, das war ja eigentlich Top-1-Club, wenn man ehrlich ist, bröckeln zu lassen. Sie kriegen es noch nicht mal hin mit miesesten Leistungen. Da, also jetzt mal böse formuliert, sodass ich glaube, nee, erstmal wird es so bleiben bei uns, fürchte ich.
Ja, also zum Beispiel, ich schaue jetzt mal gerade die Tabelle an, wir machen jetzt einfach mal Brian Mbeumo als Beispiel. Der spielt bei Brentford eine herausragende Saison, ist in der 11 des Jahres, zumindest was jetzt so die Noten betrifft. Und Brentford kann den nicht halten, sondern es kommt dann an Manchester United, die sind wie viele Plätze drunter? 5 Plätze drunter und die können den einfach ablösen. Das zeigt ja schon, wo wir sind. Du hast eine gute Saison, jetzt müsste man eigentlich ja sagen, Brentford sollte drauf aufbauen und sollte noch 2, 3 Spieler dazufügen und dann können die auch vielleicht mal. Nee, so ist es nicht. Sondern es kommen dann die großen Vereine mit dem großen Geld und kaufen dir die Spieler weg. Das heißt, du wirst am Ende des Tages sogar noch für eine gute Saison bestraft werden. Das ist in unserem System so. Das ist in der Bundesliga ja genau das Gleiche. Freiburg spielt eine gute Saison, dann kommt ein großer, kauft denen alles weg. Bestes Beispiel, absolut bestes Beispiel, ist damals, schaut euch mal diese Mannschaft an von Ajax, die waren Champions League Halbfinale. Und was ist in der Champions League Halbfinale. Und was passiert im Jahr drauf? 8 Spieler gehen weg. Weil einfach irgendjemand kommt und sagt, so, die kaufen wir jetzt alle. Das ist das Problem des Systems. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig für einen kleinen Verein da hochzukommen. Außer, und jetzt würde ich mal die Ausnahme wählen, der Scheich von keine Ahnung was oder der, was gibt's denn, der Sultan von irgendwas oder der Milliardär sowieso kauft den Verein Sunderland und pumpt da 700 Millionen rein, was ja auch dann, und jetzt werdet ihr auch wieder wissen warum, aufgrund von der Sustainability Rule gar nicht so leicht machbar ist, aber das ist die einzige Möglichkeit, dass es irgendwie nochmal passiert, dass irgendjemand sagt, so jetzt reicht's uns, und dann könnte theoretisch das Ganze nochmal wackeln, aber ansonsten ist klar festgelegt, wer die sind, und wer das Geld hat und wer es nicht hat und so weiter und so fort, und deswegen glaube ich, und dann werden wir es auch da wieder, also wir haben es ja gesehen, Brighton war mal oben dran, West Ham war mal oben dran, Leicester war mal oben dran, und was ist mit diesen Vereinen passiert? Die besten Spieler sind weg oder sind zurückgeblieben und wollten weg und waren danach sauer. Das heißt, du hast dann irgendwann einfach diese Bindungskraft nicht mehr, weil die Spieler ja nicht nach Brighton gehen, weil sie sagen, ich habe schon immer ein Brighton-Trikot getragen. Dummes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern sie wollen natürlich logischerweise einfach den nächsten Karriereschritt gehen. Und wenn sie das nicht dürfen, dann kann es auch sein, dass das schnell wieder runtergeht. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr schwierig für diese anderen Vereine, da irgendwie sich festzunageln oben, weil die Großen einfach dafür viel zu viel Wucht haben.
Dogfather Dre, ihr habt die Möglichkeit, am System im Fußball etwas zu verändern, würde ich sagen, heißt das. Was würdet ihr ändern? Klingt jetzt erstmal nach einer wahnsinnig großen Frage. Ich gebe aber eine ziemlich einfache Antwort auf eine große Frage. Wir wissen alle, dass es gewisse Verstrickungen, Absichten, Strategien und so weiter gibt, politisch motiviert und so weiter, strategisch, monetär, all das. Damit lebe ich. Das ist mir schon klar, dass im Spitzensport all das zu Hause ist. Ich würde mir nur Transparenz wünschen. Dann machen wir es halt ganz offen. Wer am meisten zahlt, kriegt die Weltmeisterschaft und dann kann ich sehr viel besser schlafen und ich glaube alle anderen auch, weil dann müssen wir nicht so tun, als wäre es auf einer anderen Ebene anders gelaufen. Die FIBA hat es zum Beispiel schon ein paar Mal so gemacht. Die geben Turniere höchstbietend. Warum nicht? Das ist irgendwie, ich glaube, das würde ganz vieles so ein bisschen entmystifizieren. Nicht besser machen, ist mir schon klar, aber zumindest wird es dafür sorgen, dass wir wissen, worum es geht und uns nicht irgendwie selber alle zum Narren halten. Das ist der Wunsch, den ich hätte.
Ja, bei mir wäre es einfach so eine Vereinheitlichung der Sachen. Also, dass du, es kann ja nicht sein, dass du, zumindest für mich, ja, ich sage jetzt nicht, was besser ist und was schlechter ist, aber es kann ja nicht sein, dass du in Deutschland sagst, wir haben eine 50+1 Regelung und es ist im Endeffekt noch ein Verein und in England sagen wir, das haben wir nicht. Was besser ist oder nicht, darf jeder für sich entscheiden. Aber es kämpfen natürlich dann irgendwann mal Fiats gegen Ferraris oder ist ja egal. Selbst wenn wir sagen, es kämpft ein Renault gegen ein Peugeot, du weißt am Ende des Tages, irgendjemand hat ein bisschen mehr PS. Und das ist einfach das, was ich so gemein finde. In Spanien zum Beispiel können Vereine Schulden machen ohne Ende. Dann kommt der Staat und sagt, gibt eine schöne Reportage, die ich mal gesehen habe, die wirst du, hast du auch gesehen, Uli, dann kommt der Staat und sagt, naja gut, wir können Real Madrid jetzt nicht einstampfen, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig und wirtschaftlich und bla und kulturell, dann erlassen wir mal ein paar Schulden. So, und das sind so Geschichten, entweder wir machen es, und in England zum Beispiel, aber dann gibt es einen Verein, der gibt irgendwie 10 Millionen mehr aus, als er durfte, und dann gibt es aber einen Punktabzug. Das heißt, ich hätte gerne eine Vereinheitlichung. Ich weiß, dass das unmöglich ist, aber da die EU ja schon so ist, wie sie ist, dass eben die Regeln überall gelten müssen, das wäre mein Wunsch, dass einfach in Europa alle die gleichen Regeln haben. Wie die aussehen, ist eine andere Diskussion. Das ist dann nicht meine Aufgabe, aber ich finde das einfach teilweise unfair, dass manche Länder das dürfen. Also zum Beispiel Newcastle gibt wahrscheinlich prozentual weniger Mehrausgaben an, also zum Beispiel hat weniger Mehrausgaben als zum Beispiel ein FC Barcelona. Die leben teilweise komplett über ihren Verhältnissen, können gar keine Spieler mehr registrieren und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, was die Zahl der Spieler betrifft, aber trotzdem, es ist einfach am Ende des Tages nicht vergleichbar in den Wettbewerben, weil der eine darf es nicht, der kriegt sofort einen Punktabzug in England. Kurioserweise sind es die Engländer, die da jetzt auf einmal total streng sind. Dann zum Beispiel auch mit Transfer-Deadlines, die einen dürfen noch 3 Wochen danach. Das ist alles für mich einfach Schwachsinn, sondern entweder wir haben das wäre das, was ich ändern würde, eine einheitliche Regelung, dass die Transferlisten am gleichen Tag schließen oder Transferfenster so, dass jeder die gleichen finanziellen Regeln hat und so weiter und so fort. Das und auch die Besitzverhältnisse, dass die überall gleich sind, weil das ist für mich einfach Schwachsinn. Wir vergleichen Äpfel mit Birnen insgesamt. Ich weiß, ich liebe diesen Sport, ich liebe das System, ich kann es nicht ändern, es ist so, wie es ist, ich werde es trotzdem immer lieben, es ist so, aber wenn ich es mir wünschen dürfte, dann würde ich echt sagen, alle spielen auf dem gleichen Niveau, spielen den gleichen Sport und nicht der eine kommt mit einem Ferrari, weil er es aus Dubai reingepumpt bekommt und der andere mit einem Fiat, weil bei ihm müssen die Vereinsbeiträge reichen. Ist natürlich jetzt nicht so, aber ihr wisst, ich glaube, ihr versteht das Bild. Und das ist etwas, was ich mir einfach wünschen würde, eine Vereinheitlichung der Regeln.
Er hat nicht Abu Dhabi gesagt, entspannt euch City-Fans. Andreas Dirnhofer, ja. In den letzten beiden Saisons sind alle 6 Aufsteiger sang- und klanglos abgestiegen und waren teilweise schon im Februar, März aussichtslos abgeschlagen. Habt ihr Hoffnung, dass es kurz- oder mittelfristig besser wird oder ist die finanzielle Schere viel zu groß? Das stimmt, was du sagst. Das ist aber auch vorher nur einmal passiert. Das heißt, die historisch schwachen Aufsteiger der vergangenen Saison, die sind, haben wir mehrfach betont, an ihrem Schicksal mitunter selber schuld. Im Jahr davor, glaube ich, war vor allen Dingen Luton sehr viel konkurrenzfähiger, als es am Ende dann aussah auch und jetzt vor allen Dingen jetzt aussieht im Moment. Ich habe da schon Hoffnung, ja. Also klar, die Schere, das ist ja auch der Grund, warum es Fallschirmzahlungen gibt, wenn ein Premier League-Team absteigt, damit sie erstens nicht gleich mit voller Wucht runterfallen, abfangen können im wahrsten Sinne des Wortes, was sie vielleicht an Gehältern für die erste Liga haben, ausgeben müssen und so. Aber durchaus ja auch um das Ganze, also wenn das jetzt ständig passieren würde, dann können sich ja diese Teams entsprechend auch fett fressen. also jetzt immer nur um die finanzielle Sache, die finanzielle Dimension zu besprechen. Ich habe aber auch ansonsten Hoffnung, weil ich irgendwie nicht glaube, dass sich das jetzt automatisch die ganze Zeit jeweils so darstellen wird. Also das haben wir im Fußball gelernt, ganz gleich, wie viel Dubai oder Abu Dhabi mit rein gibt, die Art und Weise, das Know-how, wie man es macht, kann immer noch auch entscheidend sein. Daher, ich weiß, die Vergangenheit, die jüngere vor allen Dingen, gibt nicht viel Grund, dass man hoffnungsvoll sein darf, aber bin jetzt nicht super pessimistisch, muss ich sagen.
Ja, weil man muss ja mal sagen, also die letzten Jahre gab es ja schon Vereine, die auch Scheiß gebaut haben. Also zum Beispiel Everton war ja kurz davor mal, die haben es jetzt wieder gut gemacht, das muss man dann immer sehen. Diese Vereine, die Vereine haben halt dann verhältnismäßig schnell noch die Kurve bekommen. Und das war halt in der Bundesliga zum Beispiel öfter mal nicht der Fall, dass diese Vereine halt dachten, sie sind klüger, als sie am Ende des Tages sind. Und deswegen sind die abgestiegen, die Schalkes und HSVs und wie sie alle heißen. Und die haben die Schraube auch komplett überdreht. Und da ist halt in der Premier League nicht der Fall. Everton war ein paar Jahre schlecht und dann haben sie jetzt wieder den richtigen Weg gefunden, es zumindest in die richtige Richtung zu drehen. Ob es dann jetzt irgendwie wieder für Europa reicht, ist eine andere Diskussion, aber sie haben zumindest Wege gefunden, es wieder hinzudrehen. Und da sehe ich jetzt aber schon zwei, drei Vereine, bei denen es bröckeln könnte. Wir haben Brentford ja angesprochen. Was ist, wenn es nach Thomas Frank nicht funktioniert? Dann ist da schon mal ein potenzieller Absteiger. Was ist mit den Wolverhampton Wanderers? Die hatten jetzt eine gute Rückrunde, aber ich sehe die nicht so stark, dass man, und vor allem jetzt Cunha wieder verloren. Und ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie großartig Spieler sich reißen, nach Wolverhampton zu ziehen. Es kann schon sein, dass da der ein oder andere wegbricht von diesem Verein. Was ist, wenn Nottingham einfach wirklich One-Hit-Wonder waren und jetzt untergehen und da wird mit Sicherheit vielleicht auch noch der ein oder andere Spieler gehen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht zwei, drei Vereine sich finden, die am Ende runterbrechen und die wegbrechen. Aber man muss halt sagen, in den Jahren zuvor haben diese anderen Vereine einfach nicht so schlecht gearbeitet, als dass ein Aufsteiger besser gewesen wäre als sie. Das muss man, glaube ich, auch mal so fairerweise sagen. Es ist nicht nur so, dass man sagt, die Aufsteiger sind so schwach, sondern die Liga hat insgesamt im Durchschnitt okay gemacht. Also das, und wahrscheinlich besser als die Bundesliga, was das Kadermanagement betrifft. Ja, da ist auch mehr Geld zur Verfügung, brauchen wir nicht reden. Aber es gibt ja jetzt kaum so diesen Verein, bei dem man sagt, die sind komplett schlecht gewesen und haben es nicht kapiert. Außer natürlich jetzt United und Tottenham letzte Saison, große Ausnahme. Und trotzdem ist da die Wucht einfach groß genug gewesen, um es dann trotzdem hinzubekommen. Und die Qualität natürlich auch viel zu gut. Aber ja, also ich sehe schon ein paar Vereine, bei denen es bröckeln könnte. Und das muss man einfach sagen. Es ist, glaube ich, auf der einen Seite, ja klar, die Aufsteiger haben jetzt nicht mit rumbekleckert, aber du musst den Rest der Liga halt auch erst einmal knacken. Und die haben es jetzt auch nicht so schlecht gemacht und sind jetzt auch nicht mit so schlechten Kadern unterwegs gewesen. Da ist natürlich schon ein Gefälle, klar, zwischen der ersten und der zweiten Liga. Also wenn du dir Sunderland anschaust, die haben eigentlich ja im Aufstiegsfinale schon kaum mithalten können. Also zumindest so, was die Breite des Kaders betrifft, gegen Sheffield. Sie haben trotzdem gewonnen, weil natürlich ein paar Aktionen ganz gut waren dann am Ende. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der breiteste Kader der zweiten Liga gewesen. Trotzdem sind die aufgestiegen und die werden jetzt da in die Breite investieren müssen. Aber das heißt natürlich dann, wenn die jetzt plötzlich dann Wolverhampton gegenüberstehen, die schon 10 Jahre jetzt in der Premier League sind, keine Ahnung, 7, 8, da ist natürlich ein Gefälle da, ist ja klar. Aber das ist in der Bundesliga genauso, haben wir bei Heidenheim auch gesehen. Du musst dann halt eine Idee entwickeln, es mal 2 Jahre zu überbrücken, dann bist du auch fett und dann bleibst du auch drin. Und da ist halt die Aufgabe, da haben es die Erstligisten gut gemacht, einfach so gut zu sein, dass die Aufsteiger sie nicht überholen konnten. Und die Aufsteiger haben es nicht gut genug gemacht, um die einzuholen. Das ist schon so eine Mischkalkulation, ehrlich gesagt.
Du hast gerade schon eine Frage eigentlich mehr oder weniger angerissen, zumindest. Wir geben uns übrigens immer Mühe, dass wir kurz antworten, es klappt nie. Stand jetzt, müssen wir, glaube ich, eine 4. Episode aufmachen. Caro 37, gute Frage. Denkt ihr, die Überraschungsteams bleiben jetzt weiter so erfolgreich oder fallen sie komplett ab? Nennt als Beispiel Nottingham und Bournemouth. Um ehrlich zu sein, glaube ich, ist die Beantwortung, die seriöse Beantwortung der Frage, aber 4 bis 6 Wochen zu früh, weil es stark daran auf ankommt, was vor allen Dingen in Bournemouth zum Beispiel jetzt ersatzweise tut. Und auch irgendwie, aber Nottingham haben ja einen Vertrag verlängert mit Nuno, also ist doch nicht so wild, wie wir alle dachten. Um es trotzdem einmal zu beantworten, voraussichtlich, ich würde sagen, dass die leicht krachen, ganz leicht krachen, aber nicht extrem, weil ich grundsätzlich, also zumindest bei Bournemouth nicht, weil ich grundsätzlich überzeugt bin, aber nochmal, ist es wahrscheinlich nicht seriös, da jetzt was zu sagen, weil es einfach zu früh ist.
Genau, ich sag trotzdem, den Satz sage ich, beide Teams werden einen roten Pfeil am Ende der Saison haben. Also sie werden nicht höher stehen und auch nicht gleich stehen wie in dieser Saison. Da bin ich mir fast sicher bei beiden.
SVNX nochmal, gibt es ein Premier League Spiel, welches ihr gerne nochmal erleben möchtet? Beispielsweise das 4-4 zwischen Chelsea und City aus dem Jahr 23.
Boah, das war damals, das habe ich gemacht, glaube ich, mit René Adler, wenn mich nicht alles täuscht. Das war wirklich ein Spiel, das habe ich selten erlebt. Das würde ich gerne tatsächlich wirklich wieder erleben. Aber ich würde auch gerne wieder erleben, das zum Beispiel das Spiel mit Uli damals, das erste. Das war einfach, das ist ein bisschen an uns vorbeigerauscht. Ich glaube, Everton gegen Arsenal war das. 1-1, kann mich noch erinnern. Oder 1-1?
Ja,
ich glaube schon.
Ja.
Ist egal. Auf jeden Fall, das wäre sowas, so Sachen, würde ich schon nochmal ganz gerne. Das war mitten in so einer Woche drinnen oder so. Also das war so, ich würde das einfach gerne nochmal irgendwie, wie soll ich sagen, so abgesetzt nochmal erleben, so wirklich mit einer Woche Vorlauf oder so.
Ja, das wäre bei mir auch die Antwort gewesen. Gar nicht jetzt das Spiel als solches, sondern eher dann die Bedeutung für uns sozusagen, wenn es zulässig ist. Wenn ich muss uns nochmal schreiben, wenn du wirklich jetzt ein sportliches Spiel haben willst, dann eins mit David Beckham auf jeden Fall, sehr klar. Lass uns wechseln zur Perspektive von Manchester City, da gab es auch ein paar Fragen. Erstmal Jack Grealish, geiler Name. Was passiert mit Radek Wittek? Hätte ihn gerne noch bei Blau-Weiß gesehen, ist der Wahnsinn, war einer der, wenn nicht der beste Torwart in Österreich, ist jetzt zu Manchester zurückgekehrt, bereit für die Nummer 1 oder erneut verliehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht vertraut mit der Arbeit von Radek Wittek und auch nicht mit der Arbeit von Blau-Weiß Linz. Tut mir leid. Daher fürchte ich, muss ich dich enttäuschen, aber er wird nicht die Nummer 1 bei Manchester werden, sondern wahrscheinlich wird man Lösungen finden für ihn oder als Nummer 2 maximal, aber wahrscheinlich nicht mal das.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Ist aber jetzt gefährlichstes Halbwissen, das muss ich zugeben. Tom Blue Moon, und da haben sich ein paar angeschlossen. Tom hat, vielleicht bist du das auch nochmal bei Instagram, der hat auch schon selbst die Lage bei Manchester City wissen wollen. 3 schnelle Transfers, seit langem echter Linksverteidiger, Bernardo-Verbleib, dann weitergehen mit den Routiniers, Zukunft der Wintertransfers, Perspektiven im Kader, Torwartfrage. Tom Blue Moon wollte einfach nur wissen, Trainerstab, also vielleicht ganz kurz für euch, Pep Linders ist ja jetzt quasi die Nummer 2 von Pep Guardiola. Hat mich auch ein wenig erstaunt, muss ich sagen. Soll aber sehr energetische Trainingseinheiten leiten. Kolo Touré ist mit dabei. Und dann die Transfers, die genannten sind Ait Nouri, das ist der echte Linksverteidiger. Rayan Cherki, Olympique Lyon und Tijani Reinders von AC Milan gekommen. Unterschiedlich zu bewerten, aus meiner Sicht, die Transfers. Also Reinders, das wisst ihr, wenn ihr hier zuhört, ist jemand, den ich mir immer schon gewünscht habe. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Moment. Super eleganter, sehr kompletter Achter, der, glaube ich, vieles im Mittelfeld bei City zum Guten wendet. Sowas wie quasi Ersatz mehr oder weniger ist von Kevin De Bruyne, ohne dass das funktioniert. Mit etwas mehr Dribbling vielleicht sogar als De Bruyne. Cherki macht Spaß, ist mir aber ein bisschen überhyped, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe auch das Nations League Spiel gesehen. Das war natürlich gut, bis sehr gut und auch sehr unterhaltsam, aber da bin ich gespannt. Und Ait Nouri ist halt aus meiner Sicht ein Spezialist für gewisse Situationen, die es natürlich gibt für City gegen tiefe Gegner. Da ist er mit seiner Kreativität und so weiter ganz gut. Das heißt, wir lernen inklusive Trainerstab und so. City macht nicht weiter, sondern die haben für sich verstanden, okay, das war letztes Jahr offensichtlich auch ein strukturelles Problem. Da müssen wir arbeiten. Die Energie, die sie bislang ausstrahlen gegen, ich gebe zu, zwar jetzt nicht ganz so optimale Gegner, aber der Klub-WM ist eine sehr gute, gefällt mir gut. Daher bin ich, was City betrifft, erstmal wieder positiv, hätte sie aber stand jetzt auch noch nicht unter den absoluten Meisterschaftsfavoriten wieder mit drin, sondern eher im Verfolgerfeld.
Sehe ich genauso, aber ich habe es damals in einem Interview schon mal gesagt, bei web.de, glaube ich, war das, Uli, da warst du letzte Woche auch, oder gestern, glaube ich, dass ich eben nicht glaube, dass City einen 150-Millionen-Euro-Spieler kauft, sondern dass es am Ende 5 60-Millionen-Spieler werden. Und genauso ist es. Sie werden jetzt in die Breite investieren, sie werden irgendwie versuchen, da aus dem System mehr rauszuholen. Aber es wird nicht diesen einen Transfer geben, zumindest glaube ich es nicht. Der kann noch kommen, klar, wenn sie sich anders entscheiden. Aber es war mir ziemlich klar, nach dem, was ich gelesen habe, dass sie eher auf Masse gehen und versuchen, da ihre Stars wieder rauszubilden, weil grundsätzlich ist ja schon eine Menge da. Rayan Cherki ist ein, nochmal, also das ist technisch, ich habe letztens gestern gelesen, das finde ich eine sehr, sehr spannenden Take, was so Technik betrifft und was so die einzelnen Fähigkeiten eines Spielers betrifft, wenn er alles abruft, ist das wahrscheinlich Top 3 der Welt momentan. Finde ich einen sehr spannenden Take, weil er technisch alles hat. Nur ich weiß auch, was der im Kopf hat. Nämlich, ich glaube jetzt nicht so mega viel. Also das ist schon ein Hallo-Dreh, wie man bei uns in Bayern sagt. Ich bin gespannt, ob Pep den hinbekommt. Das ist der Anti-Pep-Spieler hoch 10 eigentlich. Aber genau das macht so spannend, weil er natürlich ein kompletter Unterschiedsspieler sein kann. Deswegen finde ich es super spannend, ob Pep den hinbekommt. Und wenn er ihn hinbekommt und das dann quasi jede Woche auf den Platz bekommt, ja, dann Halleluja. Also ich bin sehr gespannt. Rainer, wie du sagst, ist herausragend. Finde ich einen geilen Transfer. Bei Ait Nouri bin ich sehr gespannt. Wenn du dir überlegst, Pep hat jetzt die ganze Zeit eigentlich mit 4 Innenverteidigern gespielt in der Viererkette und jetzt holst du einen, der eigentlich ein reiner Fünferkettenspieler ist mit Ait Nouri, der nach hinten nämlich kaum was macht, sondern der eigentlich mehr oder minder links außen ist, bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ob da nicht hinten links irgendwann mal so nach den ersten 2-3 Spielen irgendjemand schreit, oh mein Gott, die sind komplett offen und Guardiol wird sich schneller als LV wiedersehen, als wir alle glauben. Könnte ich mir vorstellen, bin gespannt. Also wenn er funktioniert, ich mag diesen Spieler ohne Ende, aber ich weiß nicht, ob Guardiola für ihn jetzt auf Fünferkette umstellt. Tut das nicht, ist er ein Risiko.
Ja, bei beiden Spielen sind, glaube ich, ähnlich geartet irgendwie auf eine Weise. Aber insgesamt muss man ja sagen, erstmal positiv und mal sehen, was mit Jack Grealish noch passiert. Und
also
so.
Ich habe jetzt gerade mal den Kader gegen Al Ain angeschaut. Also schau dir mal den Kader an, das ist unglaublich. Und das ist Guardiola auch zu viel. Das heißt, da wird bestimmt noch mal jemand gehen. Dann kann man wieder jemanden anderen verpflichten. Sind noch an dem einen oder anderen dran. Aber schau dir den Kader mal an. Also, boah, das ist schon echt großartig, muss man schon wirklich sagen.
Ja, das war ja sogar also das B-Team. Also, im Verglichen mit dem.
Ich sage
ja
den ganzen Kader.
Ja, genau. Darum. Also, verglichen mit dem ersten Team haben wir noch nicht mal die gespielt, die im ersten Spiel gespielt haben. Also, da gibt's jetzt mehr oder weniger 2,5 Mannschaften. Aber das wird auch nicht so bleiben. Also, da gehe ich fest davon aus, dass dem nicht so ist. Dann gab es noch eine Frage von Cedric Hoppner. Was ist gerade der aktuelle Stand? So sinngemäß, ich finde sie jetzt gerade nicht von den Verhandlungen rund um Manchester City. Es gibt keinen. Das Verfahren läuft. Es wird weiterhin so sein, dass City nicht kooperieren möchte. Das erschwert natürlich dem, in Anführungszeichen, Behörden die ganzen Dinge. Wenn es da was gibt, dann werdet ihr es erfahren, aber es gibt nichts Neues. Das nächste, glaube ich, ist, was wir auch hören werden, ist mehr oder weniger das Urteil. Das ist halt so. Dann haben wir noch den Blog zu Arsenal. Da wollte, also Arauf Reek hat hier geschrieben, schade, es werden mittlerweile auch Durchschnittskicker zum Ritter geschlagen. Das ist natürlich eine bodenlose Frechheit. Ich möchte nicht, dass Sir Alex Ferguson als durchschnittlich benannt wird, denn jemand anders kann er nicht meinen. Aber er wollte wissen, hallo ihr beiden, stellt euch mal vor, ihr seid Arsenal-Sportchef und dürft nur einen Spieler holen. Welche Position würdet ihr besetzen? Und wen genießt eure Ferien? Es geht.
Muss ein Stürmer sein.
Ich sag gar nicht, mir geht's gar nicht um die Position, sondern ich möchte die Art von Spieler, die ich seit 2 Jahren fordere, einen Gamechanger. Jemanden, der Dinge möglich machen kann, die andere nicht möglich machen kann, der aufbricht, wenn einfach geschlossen ist. Ob das dann ein Stürmer ist oder ein Linksaußen, das ist mir eigentlich relativ egal. Das ist die Art Spieler, die ich da gern sehen möchte. Und da bleibe ich auch weiterhin dabei. Das ist das, worum es für mich geht.
Also, ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal dann wirklich auch einen Namen nennen müsste, dann wäre wahrscheinlich wirklich Alexander Isak. Also ich glaube, der wäre perfekt wahrscheinlich, wenn er fit bleibt. Das ist immer das große Problem, der muss fit bleiben. Aber wenn ich jetzt einfach so einen Spieler sagen müsste, der jetzt auch einigermaßen realistisch, ich könnte jetzt auch sagen Erling Haaland oder sowas, dann werden alle sagen, ja, du Vollidiot. Ich glaube, dass das wahrscheinlich das Beste wäre, so einen Spieler wie den zu verpflichten. Du brauchst halt jetzt mal jemanden, schaut's euch an, was hat Arsenal letzte Saison. Wer war der beste Torschütze? Ich glaube, Havertz oder so, 9, glaube ich, oder? War das nicht so?
Saka wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, ich habe sogar Havertz gelesen. Havertz 9, ja, genau, okay. Havertz 9. Du brauchst einfach einen, der dir 20 Tore garantiert, Punkt. Und wahrscheinlich sogar 25. Ich weiß, das ist super schwierig, den zu finden, aber das brauchst du auf jeden Fall. Ich werde euch trotzdem sagen, ich brauche noch andere Positionen. Also ich bin nicht fertig, wenn ein Stürmer kommt, bin ich nicht fertig mit Arsenal. Aber du brauchst auf jeden Fall einen Stürmer. Und das ist für mich, und wie du sagst, Uli, es muss ein Gamechanger sein und der muss 25 Tore garantieren. Und das kann mir jetzt, mir wäre am liebsten 25 in der Premier League, und dann noch plus 10 in den anderen Wettbewerben. Das würde aber schwierig werden. Du brauchst jemanden, der über die Saison hinweg 25 Tore schießt. Und zwar wirklich in Spielen, in denen du besser bist, und der es dann vollenden kann. Das heißt, du brauchst da so einen. Und da wäre Isaac schon ein Typ, den ich mir gut vorstellen könnte.
Das passt dann auch zu...
Zum Beispiel, aber er muss fit bleiben. Nochmal, Isaac ist natürlich dann auch... Ich sehe schon wieder, du holst den und der sitzt 30 Spiele auf der Bank, weil er einfach verletzt ist. Das sehe ich, das, also bei, gerade bei Arsenal. Puh.
Passt auch zur Frage von Gaha, welchen Transfer muss Arsenal machen, ist mehr oder weniger beantwortet, um nächste Saison Meister zu werden. Und Torben E., glaubt ihr daran, dass Arsenal Šeško und Gyökeres holen wird? Seht ihr, dass Šeško sowohl Stürmer als auch auf dem Flügel spielen kann? Nee, also das sehe ich auf keinen Fall. Ich glaube, wenn man den richtig einsetzt, dann ist er eine 9. Ich glaube auch im Übrigen, das ist eine sehr gute Idee, den zu verpflichten. Sehr interessantes Profil, könnte sich zu einem solchen Spieler entwickeln, den wir gerade beschrieben haben. Ich glaube nicht, dass sie beide holen und auch nicht holen sollten, das wäre Quatsch. Sondern wenn, da muss man sich für einen entscheiden. Und klar, Šeško wäre eher wieder die Lösung, die eher mittelfristig ist, und Gyökeres wahrscheinlich diejenige, die eher für sofort gedacht wäre. Jetzt werden Arsenal-Fans sagen, okay, dann lieber nicht Šeško, wir wollen ja jetzt mal irgendwann was holen. Anyway, beide glaube ich auch nicht, dass sie so doof sind. Dafür sind sie zu clever. Und ich möchte noch gleich mal anschließen. Also Unna, was haltet ihr von Mikel Arteta? 6 Jahre ist im Amt, mehrere 100 Millionen für neue Spieler ausgegeben und absolut nichts erreicht. Klar, Arsenal kam aus einer sehr miesen Zeit, aber wie lange guckt man sich das bei Arsenal an? Finde ich erstaunlich, habe ich mal mit reingenommen. Sehe ich überhaupt gar nicht. Hat wahnsinnig viel erreicht, hat einen kompletten Kulturwandel erreicht. Okay. Nur den FA Cup geholt, nur, aber die waren im Champions League Halbfinale, sind seit 2 Jahren jetzt ein mehr als ernstzunehmender Meisterschaftskandidat. Alleine, dass du diese Frage so stellst, zeigt, wie weit wir gekommen sind, denn das wäre vor 7 Jahren, hätten wir einfach nur gelacht.
Ich muss mal ein bisschen aufpassen, wie ich das sage. Also zu Šeško noch mal ganz kurz, das ist ein Stürmer, ich finde, der hat, vergibt mir noch zu viele Chancen, der wird auch bestimmt mit Sicherheit ein Dreivierteljahr brauchen in der Premier League, um sich zu entwickeln. Deswegen weiß ich nicht. Gyökeres finde ich ist absolut überhyped. Das ist jetzt nicht unbedingt der High-Profile-Spieler, den viele glauben. Der hat Ceiling 85, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich habe schon viel zu viel schlechte Spiele von dem, auch bei Vereinen gesehen wie St. Pauli oder Coventry oder sowas, dass ich jetzt nicht glaube, dass der denen groß weiterhilft. Der hat jetzt ein saugutes Jahr gehabt in Portugal. Ich weiß nicht, ob der am Ende des Tages, es müsste, also für mich, es ist besser als nichts, aber ich glaube nicht, dass wir da den Game Changer sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir bei beiden vorstellen, dass sie als Flop ausgeschrieben werden, gerade für diese Beträge. Die musst du bezahlen für solche Spieler, aber weil du sie sonst nicht kriegst und weil die halt einfach Einhörner, glaube ich, oder? Ja, sind. So, aber ist egal. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und will auf jeden Fall einen sehen. Egal welches dann ist, mir wäre Isaac lieber. Nochmal. Aber jetzt zu Arteta. Der hat es geschafft, einen Verein aus der Versenkung, das waren sie, bei allem Respekt, nach oben zu führen. Er hat eine Menge auf den richtigen Weg gebracht. Das haben wir schon mal gesagt. Das Schwierige ist jetzt, den Titel zu holen. Und das hat er halt nicht geschafft, weil ein paar andere Vereine besser aufgestellt waren. Ja, ich glaube, dass bei ihm stimmt eine Menge. Es stimmt noch nicht alles, weil ich glaube, taktisch ist es manchmal auch noch zu sehr das Gleiche, und sie haben dafür nicht die passenden Spieler, weil er drückt ja schon vorne rein, aber du hast keinen, der den Ball dann reindrückt. Das heißt, es ist schon schwierig, das System so. Ich glaube, er muss noch den letzten Schritt gehen in die Weltspitze und seine Mannschaft muss das aber auch. Und sie müssen noch ein paar Spieler dazufügen. Aber man merkt schon, sie sind sehr, sehr aggressiv jetzt mit Andrea Berta, der da sehr, sehr aggressiv vorgeht, der eben gleich, das gab es bei Arsenal nie, muss man echt mal sagen, dass die 2 Spieler gleichzeitig angehen, dass sie Šeško sagen, pass auf, wir wollen nicht, und dass sie aber Gyökeres genau dasselbe machen und dann Isak vielleicht auch noch ein paar andere angehen, dass sie einfach sagen, wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren, wir müssen parallel, wir können nicht auf eine Variante, die bricht weg und haben wir gar keinen. Und das, glaube ich, ist das, was man jetzt sieht. Zubimendi ist sicher, das ist ein herausragender Transfer, also insgesamt, glaube ich, ist Mikel Arteta für mich, und seine Amtszeit ist momentan eine 2+, aber eine 2+ ist keine 1. Und um die 1 zu sehen, muss er sich noch ein bisschen entwickeln. Es muss ein bisschen vielseitiger werden. Ich finde, taktisch war es, hatte ich das Gefühl, in der letzten Saison, es geht steil bergauf. Das geht genau in die richtige Richtung. In der letzten Saison habe ich leichte Stagnation erkannt. Also es ist jetzt nicht, er hat nicht so viel draufsetzen können, wie ich dachte. Ganz im Gegenteil, die Dinge, die ich am Anfang vor der Saison gelesen habe, was er alles vorhat, die haben nicht so funktioniert, wie er sich's vorgestellt hat, sondern es war dann wieder more of the same. Trotzdem natürlich ist es eine herausragende Entwicklung dieses Vereines. Wir reden hier über ein Team, das Minimum Top 2 in England war jetzt die ganze Zeit. der große Wurf hat nicht, zum großen Wurf hat's nicht gereicht. Aber das ist allein schon mal da oben zu stehen, jetzt wieder Champions League sicher zu haben. Und wir werden ja wieder darüber diskutieren, dass die mitspielen. Und deswegen finde ich es insgesamt, ist es für mich eine 2+, die man seiner Amtszeit geben kann und auch dem Vereinsumfeld geben kann. Ich will aber die 1 sehen. Und das ist natürlich das Schwierigste im Weltfußball, dich da oben hinzustellen.
So, jetzt machen wir wirklich noch ein bisschen schnell, weil wir sind schon weit, 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 weit fortgeschritten. Marcel Baumann, wie seht ihr Sunderland nächste Saison? Welche Transfers müssen her? Kann man schon mal sagen, ist, glaube ich, ein zu großes Thema, um es jetzt final zu beantworten. Positionen, Spielertypen, traut ihr ihnen den Klassen halt so? Auch das ist wahrscheinlich noch zu früh. Aber so viel kann ich sagen, wenn ein Verein eine Dynamik entwickeln kann, dann ist es Sunderland, sonst wären sie auch gar nicht in der Liga. Daher, ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, aber das wird hart.
Ich sage jetzt schon mal, das wird Tabellenplatz 20, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also ich weiß, ich liebe diesen Verein, das ist überragend und macht Spaß, aber ich würde einfach Stand jetzt sagen, du hast mit Joe Bellingham auch noch den Unterschiedsspieler in Anführungszeichen verloren, du hast ja mit Watson auch den Torschützen schon, der ist schon sicher weg, also außer die Leinen zurück. Also ich glaube, dass das nicht reichen wird, dafür ist die Substanz zu wenig, auch wenn ich mir den Kader, ich habe mich ja damit beschäftigt, da sind viele Drittligaspieler noch dabei, ich glaube, dass am Ende des Tages nicht reichen wird. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wenn da vielleicht noch ein paar kreative Ideen kommen, dann so und so, aber jetzt einfach nur auf den Kader geblickt und mit dem Rest der Liga verglichen, ist es Rang 20. Aber Uli hat richtig gesagt, das ist ein Verein, der halt einfach auch eine Wucht entwickeln kann und dann kann es gehen.
Tom Lehmann, 353, damit Chelsea auch drin ist. Thema Chelsea, Zwischenfazit zur neuen Transferstrategie. Also ich nehme mal an, du meinst jetzt ganz grob formuliert, dass sie nicht mehr einfach nur an die Wand klatschen, schauen, was hängen bleibt, sondern ein bisschen mit mehr Auge agieren. Erfolgreiche Saison wegen oder trotz der Transfers? Beides. Also wahrscheinlich beides, weil, und man die erfolgreiche Saison, das haben wir auch mehrfach besprochen, ist es letztlich nur, weil es Champions League Qualifikation war, da waren positive und negative Dinge dabei, das ist ein Erfolg, dass man gelernt hat, dass man einen Trainer hat, der in der ersten Saison so weit performt hat, es wird nicht reichen in der zweiten Saison, da sind wir uns auch alle einig und mehrere Dinge lassen es nicht mehr zu, dass sie, glaube ich, anders handhaben, sie sind ja jetzt sehr stark an, haben wir auch hier schon mal gesagt, dass wir das aus sehr guter Quelle wissen, an Jamie Gittens interessiert. Sie brauchen eh einen Linksaußen, weil Mudrik wahrscheinlich auf Jahre oder wahrscheinlich gar nicht mehr, sind wir mal ehrlich, zurückkommen wird. Das heißt, ich bin, also bei Chelsea, glaube ich, entwickeln sich die Dinge zum Guten hin. Jetzt müssen wir nur schauen, also wie gut. Und das ist wahrscheinlich die Antwort.
Ja, also was ich gehört habe, mit Dilip sind alle komplett begeistert, sagen, das kann wirklich absolute Elite werden, weil der halt gegen den Ball arbeitet wie ein Geisteskranker, diese Einstellung hat und trotzdem auch das Talent hat, also da sind alle sich komplett, das ist wirklich auch genau das, was alle gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe, sie brauchen einen zweiten Stürmer neben Nicholas Jackson und da ist er, glaube ich, der absolut Richtige, im schlechtesten Fall kann er ihm die Rücken frei halten, im besten Fall kann er ihn sogar ersetzen und du brauchst auf den Außen, das haben wir auch schon gehabt, einen Spieler, das hat mir auch der Kollege von vor Ort mal damals beschrieben, sie brauchen einen Spieler, der mal nicht den Ball am Fuß braucht, sondern der auch mal richtiges Endlevel-Tempo hat, weil sie haben einfach sehr, sehr viele Zehner auf den Außen und sie brauchen mal Typen, die wirklich auch mal mit Endlevel-Tempo vielleicht mal hinter die Kette starten können und da ist Gittens ja vielleicht jemand, der das kann, der trotzdem auch dribbeln kann und dann musst du vielleicht noch ein bisschen breiter werden auf der einen oder anderen Position, hast ja mit André Santos jetzt zum Beispiel eben einen der Spieler der Saison, glaube ich, in Frankreich, also das ist interessant, insgesamt sehr, sehr interessant, was sie machen und finde ich eine richtige Entwicklung und bin sehr gespannt. Und Maresca, wie du sagst, Uli, muss sich auch steigern.
Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die fast zu groß wären, um das jetzt ansprechend zu beantworten. Ob der VAR grundsätzlich ein Erfolg ist oder nicht, das ist, glaube ich, podcastfüllend. Tut mir total leid, Cedric, ist eine grundsätzlich gute Frage. Ich lasse die jetzt aber mal bewusst raus und damit weißt du schon, wir können nicht Ja sagen, wir können aber auch nicht Nein sagen und das ist wahrscheinlich, der Rest wäre jetzt eine Diskussion darüber, aber es ist weder das eine noch das andere.
Darf ich einen Satz sagen?
Ja, klar.
Ich finde es das richtige System, also ich finde es richtig, dass wir es machen, aber die Handhabe ist nicht richtig, wie wir es machen.
Immer noch nicht, nach all den Jahren. Naja, gut. Dann gab es noch eine Frage zu unserer Vorbereitung von Topske 95, wie die aussieht, wie viel Zeit investiert ihr, wie schaut die Vorbereitung darauf aus, das normal, die kommt eigentlich immer in jedem Fragen-Podcast kommt diese Frage. Es wäre jetzt ein bisschen zu billig zu sagen, hör einfach in den letzten rein. Aber wahrscheinlich war es da auch drin, die Antwort. Ich versuche es mal grob zu beantworten, bevor wir dann noch eine letzte Frage machen und uns dann vorerst verabschieden. Ich versuche es mal grob zu machen. Also Zeit investieren, wenn ich es dir jetzt so sagen würde, ist irgendwo zwischen, wenn es mal ganz ideal läuft, 6-7 Stunden bis zu 12-14 irgendwo da drin ist es meistens, glaube ich, hält sich's auf. Also da jetzt in der Premier League ist es wahrscheinlich für uns beide irgendwann mal ein bisschen weniger, wenn es mal Oktober oder November ist, weil du dann jedes Team vielleicht 2-4 Mal gesehen hast, da ist es dann leichter. Jetzt bei der Club-WM kam es schon vor, dass ich manchmal 3 Tage am Stück gesessen bin und bis du halt mal irgendeinen Satz hast, der ansatzweise irgendwas sagen kann. Und so wie wir uns vorbereiten, wir kriegen eine Statistik, also je nachdem, aber meistens eine Statistikmappe, die wird durchgegangen, die gibt natürlich Anhaltspunkte für weitere Gesprächsthemen. Das ist sowas wie ein Medienspiegel, den wir uns selber geben. Also wir suchen mal, dann wird telefoniert, entweder untereinander, wir beide. Manchmal kann man einen Trainer erreichen oder man kennt irgendjemanden aus dem Verein, sei es aus dem Management oder aus dem Scouting oder aus dem Recruitment oder aus dem Trainerstab oder wie auch immer. Oder einen Journalisten, Beatwriter, mit dem man dann nochmal spricht. Manchmal ist man eh schon selber so gut drin, dass das nicht mehr gebraucht wird. Dann spricht man vielleicht nochmal mit einem Fan und so kommt dann diese Zeit irgendwann mal zusammen.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Genau, also grundsätzlich angenommen, ich hatte West Ham United gegen Wolverhampton und ich hatte beide Teams die Woche zuvor und es ist ein Real-Life-Spiel, sage ich jetzt mal, dann sind es vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, was bei mir der Fall jetzt war, zum Beispiel Sunderland gegen Sheffield, dann saß ich wirklich 2 volle Tage da, weil also wirklich 2 volle Tage. Die Mappe war endlos fett, ich konnte einfach lesen ohne Ende, ich habe mit Leuten telefoniert vor Ort, das sind auch immer 2 Stunden Gespräche, ich habe mit Uli telefoniert, der hat mir Sachen gegeben, ich habe Sachen rausgeschrieben, ich habe Pressekonferenzen durchgehört, bla 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 bla. Dann waren es 2 volle Tage, also wahrscheinlich 12-13 Stunden, das reicht wahrscheinlich gar nicht, weil ich es einfach auch wissen wollte, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Also es gibt solche Sachen, die hin und her gehen. In der zweiten Liga zum Beispiel kannst du mit dem Trainer telefonieren, telefoniere ich immer mit einem Journalisten von vor Ort, um einfach meine Sicht der Dinge nochmal abzugleichen und vielleicht nochmal eine Idee zu bekommen. Dann sind es mit Sicherheit auch so 8-10 Stunden. Also es kommt immer drauf an, man kann es jetzt nicht einfach so sagen, aber wie Uli gesagt hat, stimmt schon richtig. Ich habe eine Liste an Dingen, die ich abarbeiten möchte, abarbeiten muss, und dann googelt man die Spieler nochmal durch, bla bla bla, Pressekonferenz, bla bla. Also so ungefähr, es kann sich da in diesem Raum bewegen. Ich sag jetzt mal, wenn du Glück hast, 3 Stunden, wenn du wirklich sagst, ich hatte beide Mannschaften letzte Woche durchgespielt und es ist nicht mehr viel passiert und ich weiß auch, das Spiel schaut keiner, sage ich jetzt einfach mal, dann sind es vielleicht 3 Stunden. Wenn du aber sagst, es ist irgendwie, ich habe von beiden Mannschaften gar keine Ahnung und ich weiß, viele werden es anschauen, das ist sehr, sehr wichtig und ich habe auch Zeit dazu, dann können es auch 12-14, können auch 20, ich habe auch schon 20 Stunden gemacht wahrscheinlich für mein Match of the Week damals, da wollte ich es wirklich wissen und habe mich 20 Stunden, es gibt irgendwo in diesem Raum bewegen wir uns.
Und dann macht Becker 34 den Abschluss für heute, also nochmal, wenn jetzt eure Frage nicht dabei war, ich glaube, wir haben 90% der Fragen zwar mit reingenommen, wenn nicht, seid uns bitte nicht böse. Entweder mir ist es durchgerutscht oder aber es ist irgendwie in einer anderen Form verrutscht oder aber wir haben einfach zu lang geantwortet und am Ende hat es nicht mehr reingepasst. Nichts Persönliches, im Gegenteil, bitte einfach auf Wiedervorlage legen, wenn es euch interessiert. Knallt uns vielleicht nochmal in die DMs oder vielleicht erinnert uns nochmal dran, wenn ihr nicht ohne leben könnt, dann machen wir das da gerne auch nochmal. Die letzte Frage von Becker34 ist: Darf schon etwas verraten werden, was sich zur kommenden Saison am Podcast verändern wird? Schöne Sommerpause. Danke, dir auch. Vielleicht habe ich das zu kryptisch formuliert. Eine direkte Veränderung in dem Sinn wird es wahrscheinlich gar nicht geben, sondern wir haben, können wir auch gerne nennen, Friends and Foxes ist die Agentur. Den könnt ihr auch gerne folgen und ihnen auch in die DMs sliden und sagen, dass Click and Rush gut ist oder so. Keine Ahnung. Die kümmern sich ab der kommenden Saison ein wenig um uns, so dass wir in Sachen Social Media Auftritt professioneller werden. Im Moment machen wir das heute mal und morgen mal und jeder von uns hat einen Zugriff und macht dann mal dies, mal das. dadurch, dass es aber, glaube ich, in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, einfach dem Algorithmus-Gott etwas zu essen zu geben, müssen auch wir daran, an diese ganze Nummer, um auch weiterhin einfach zu wachsen. Das wollen wir auch und vielleicht auch jetzt nicht nur euch, die ihr sowieso jedes Wochenende der Premier League dabei seid, anzusprechen, sondern vielleicht auch andere. Da werden wir Formate entwickeln dafür. Also es wird jetzt nicht zwingend sich im Podcast ändern, sondern es wird dann eher wahrscheinlich auf Formatbasis funktionieren. Und sind auch ansonsten über ein paar Kooperationen einfach nochmal mit dabei, dass sich das für uns dann irgendwann auch mal zumindest nicht lohnt. Also richtig reich werden wir mit dem Podcast nicht, das ist uns schon klar. Ist auch nie die Idee dahinter gewesen, sondern im Gegenteil einfach eher Awareness für die Liga zu schaffen. Aber zumindest, dass sich der Aufwand dann für uns auch lohnt. Darum werden sich die Kollegen kümmern. An der Spitze ist der Felix, ist aber sehr dankbar dafür, dass das so ist. Wir haben jetzt auch morgen den nächsten Termin, also ihr werdet es dann schon gehört haben, da geht es dann um die nächste Sache, sodass wir einfach links und rechts ein bisschen mehr 360 Grad werden sozusagen. Und genau, das ist im Wesentlichen die Idee. Der Podcast selbst, sage ich jetzt einfach mal ganz jungfräulich, wird sich, glaube ich, nicht so sehr verändern dadurch. Also auch die Frequenz wird sich nicht verändern, wenn überhaupt. Also falls ihr jetzt Sorge gehabt haben solltet, wird es wahrscheinlich, wenn sogar, eher mehr als weniger. Aber der Plan ist eigentlich, die Arithmetik so ungefähr beizubehalten.
Genau, dann sind wir eigentlich durch mit dieser Folge jetzt auch schon wieder. Ich habe es beim letzten, bei Folge 1 jetzt nicht gesagt, jetzt sage ich es trotzdem nochmal. In diesem Sinne, einen wunderschönen Sommer. Vielleicht hören wir uns nochmal, aber das obligatorische Cheers darf nie ausbleiben.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.